Heute Morgen will ich mit einem kurzen Rückblick auf Kolosser Kapitel 2 anfangen, dass wir uns, dass wir den Abschnitt, den wir heute lesen wollen, besser einordnen können und verstehen können, worum es Paulus hier geht. Wie die meisten von euch wissen, betrachten wir den Kolosserbrief mit dem Leitfaden der Christus und der Christ. Damit meinen wir, indem wir auf Christus schauen, indem uns bewusst wird, wer er ist und was er getan hat, wird unser Handeln und unser Denken, unser ganzes Sein verändert, sodass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln, dass wir Christus ähnlicher werden. Daher hat der Paulus im ersten Kapitel die Erhabenheit Christi beleuchtet und in Kapitel 2 setzt er alles an, um die Genügsamkeit Christi zu lernen. In Vers 3, Kapitel 2 sagt er, in dem verborgen sind alle. Das sind wirklich alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Es gibt also keine besondere Erkenntnis, die außerhalb Christi zusätzlich erworben werden muss, um Vollkommenheit zu erlangen. In Vers 9 schreibt er, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und in Vers 10, und ihr seid vollendet in ihm. Es gibt nichts, was du tun kannst. Es gibt keine Riten, keine Taten, die du hinzufügen kannst, um vollkommen zu werden. Deine und meine Vollkommenheit liegen einzig und allein im Werk Jesu Christi und das einmalige, vollkommene Opfer, welches er dargebracht hat in sich selbst. Und mit diesen zwei Punkten wappnet Paulus die Gemeinde in Kolossee und somit auch uns. Und ich benutze bewusst das Wort wappnen, weil Paulus hier das Bild von einem Kampf verwendet. Er sagt, er betet für ihnen, er kämpft im Gebet für diese Gemeinde. Und dieser Kampf ist gegen überredende Worte, Philosophien und leeren Betrug gerichtet, die versuchen wollen, uns zu verführen oder uns wegzuführen, als Beute hinwegzunehmen. Und im Kern sagen diese Philosophien oder überredende Worte, dass Christus nicht ausreichend ist, um uns zu retten. Das sagen sie vielleicht nicht so offenkundig, aber das ist ihr Ende. Sie sagen nicht nur, dass Christus nicht ausreichend ist oder dass an ihm was mangelt, sondern sie behaupten, dass wir zuständig sind für unsere eigene Errettung. Und Paulus hat sie auch deshalb erinnert, dass sie so wandeln sollen oder so leben sollen, wie sie Christus empfangen haben. Sie haben Christus aus Glauben empfangen, darum sollen sie auch im Glauben weiterleben. In allen Umständen glauben, dass Gott für sie sorgt. Unter allen Anfechtungen glauben, dass Christus sie von den Ketten der Sünden befreit hat. In allen Aufgaben, Diensten glauben, dass der Geist in sie wirkt und Kraft gibt. Und vor unserem Abschnitt heute hat er erneut das Werk Christi beleuchtet und gezeigt, wie kraftvoll, wie herrlich und wie endgültig dieses Werk ist. Und da hat er auch hingedeutet, dass es ein Volk Gottes gibt, vom alten Bund hindurch zum neuen. Und das ist wichtig, dass wir die Verse heute besser verstehen können, die wir uns anschauen wollen. Lass uns gemeinsam zur Bibel aufschlagen, Kolosser Kapitel 2. Und die heutige Predigt kommt aus den Versen 16 bis 19. Wir lesen Gottes lebendiges Wort. So richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist des Christus. Niemand bringe euch um den Kampfpreis, der seinen eigenen Willen tut, in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat, grundlos aufgebläht von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhaltend das Haupt, aus dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Wir wollen uns heute die Frage stellen, wie wächst unsere Beziehung zu Gott? Oder passender zu unserem Leitfaden durch den Kolosserbrief, wie werden wir Christus ähnlicher? vorab, die Antwort lautet, und das ist das Ziel, wo ich euch gern hinbringen will heute, ist zu sehen, dass wahrer Wachstum nur dann stattfindet, wenn wir zusammen an Christus festhalten. Und wir wollen die Verse unter den drei folgenden Punkten uns anschauen. Unsere Beziehung wächst erstens nicht durch Absonderung wegen Gesetzlichkeit, zweitens nicht durch Absonderung wegen Geistlichkeit, drittens, sondern in der Abhängigkeit von Christus. Also unsere Beziehung wächst erstens nicht durch Absonderung wegen Gesetzlichkeit, zweitens nicht durch Absonderung wegen Geistlichkeit und drittens, sondern in der Abhängigkeit von Christus. Zum ersten Punkt, nicht durch Absonderung wegen Gesetzlichkeit. Lesen wir Vers 16 wieder. So richte euch niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten. Es fängt an, so richte euch niemanden. Also wegen das, was wir jetzt davor gehört haben, was der Paulus geschrieben hat, wegen das, was Christus getan hat. Das lesen wir in Vers 14 und 15. Er hat ausgetilgt und das uns entgegenstehende Handschrift und Satzung, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Also deswegen, wegen das, was Christus getan hat, soll euch niemand richten. Das, was das Gesetz verlangt hat, hat Jesus durch sein Leben und durch seinen Tod am Kreuz für uns geleistet. Und darum wendet sich Paulus den Juden oder Judenchristen zu, die behaupten, in unserem Abschnitt, um wirklich zum Volk Gottes zu gehören, müsste man bestimmte Vorschriften einhalten. Also es waren in Kolossee welche, und manche sogar vielleicht in den Gemeinden, die sich beschwert haben, dass die sich zum Volk Gottes zählen, es eigentlich nicht sind. Weil wenn sie behaupten, dass sie zum Volk Gottes gehören, und das haben auch die Christen damals, und das tun wir auch heute, dann müsste man an ihrem Leben erkennen und sehen, dass sie es sind, durch die verschiedenen Gesetze, die sie halten. Die Juden zu dieser Zeit kamen oder wurden geprägt von den Makkabäern. Das war kurz vor Christi hier auf dieser Welt war, gab es einen Aufstand, der gegen die Religionspolitik und die Kultur damals mehr hellenisieren wollte, gerichtet. Und die Widerstand geleistet haben zu dieser Bewegung, das waren die Juden, die sich festgehalten haben an den Speisevorschriften. Einige von ihnen wurden sogar dafür getötet. Und wenn wir in den Geschichten lesen, die als Helden beschrieben wurden, waren solche, die diese Speisevorschriften und andere Vorschriften streng gehalten haben. Sie waren nicht bereit, das aufzugeben für die Religionspolitik, die sich da verbreitet hat. Besonders die Qumran-Gesellschaft war sehr bekannt, dass sie sich abgesondert hatten und in den Speisevorschriften sehr streng waren. Es war also etwas zu der damaligen Zeit bekannt. Wenn du ein Jude bist, dann kennzeichnet dich, dass du zum Volk Gottes gehört, dass du entweder die Speisevorschriften sehr streng hältst oder wenigstens zu anderen Gesetzen dich genauens hältst. Und daher haben Juden darauf bestanden, dass wenn Menschen meinen, zum Volk Gottes zu gehören, dann müssten sie auch diese Gesetze einhalten. Jedoch weist Paulus darauf hin, dass sie niemand mehr richten soll oder verurteilen soll, dass sie jetzt alles essen, was sie essen wollen. Im Korintherbrief und im Römerbrief behandelt der Paulus dieses Thema noch ausführlicher, besonders dann auch in Bezug auf Götzenopferfleisch. Dürfen Christen Götzenopferfleisch essen? Wo er auch klar macht, dass es keine Verordnungen oder Gesetze mehr gibt für einen Christen. Ihm ist erlaubt, alles zu essen. Jedoch ermahnt er die Geschwister, aufeinander Acht zu geben und hebt das Gesetz der Liebe hervor, wo er darauf hinweist, dass der Starke auf den Schwachen achten soll, aber dass jeder Rücksicht nehmen soll auf den anderen. Was diese Menschen also kennzeichneten, die richteten oder die andere Christen gerichtet haben, war, dass sie strenge Regeln hatten. und diese auch folgten. Wir haben vielleicht nicht so ausführliche Speisevorschriften. Jedoch gibt es vielleicht andere Bereiche, wo wir streng leben. Es gibt manche, die überzeugt sagen, ein Christ darf kein Alkohol trinken oder kein Schweinefleisch essen oder ein Christ dürfte doch niemals ins Kino gehen. Was es auch immer sein mag, welche Regeln wir uns auch setzen, geschieht dies, weil wir davon überzeugt sind. Weil wir denken, dass es zu unserem Glauben gehört. Manchmal, dass es unsere Identität ausmacht. Und wir halten diese, weil wir glauben, dass Gott sie von uns verlangt. Jedoch sollen diese Regeln nicht dazu führen, dass wir andere verurteilen, die es nicht so machen. Und auf gar keinen Fall, und das ist der Punkt, den der Paulus hier auch machen will, auf gar keinen Fall soll es unsere Identität bestimmen, dass wir meinen, dass es nötig sei, um ein wahrer Christ zu sein oder errettet zu werden. Es soll sie aber auch niemand richten hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten. Und diese drei Dinge, wenn wir uns die einzeln betrachten, waren nicht besondere Anlässe allein für die Juden. Andere Kulturen hatten auch Feste, die sie gefeiert haben. Oder die Neumonde, das war eins in vielen Kulturen, das hochgehalten wurde. Manche in der damaligen Zeit fanden die Idee von einem Ruhetag unter sieben recht gut und haben das auch übernommen. Wie sollen wir diese Auflistung jetzt richtig verstehen? Gerade in Anbetracht dessen, dass auch hier von Sabbaten gesprochen wird. Müssen wir oder sollten wir als Christen den Sabbat nicht mehr halten? Um kurz auf die Frage des Sabbats einzugehen. Indem Jesus, wie wir es gesehen haben in den Versen davor, die Handschriften ans Kreuz genagelt hat, hat er für sie bezahlt. Unser Vergehen, dass wir das Gesetz nicht einhalten, für das wurde Vergebung gebracht. Aber damit hat Jesus jedoch nicht das Gesetz ungültig gemacht. Er hat den Maßstab erfüllt und uns wird diese erfüllte Gerechtigkeit zugeschrieben. Wenn wir vor Gott stehen, ist es einzig und allein diese Gerechtigkeit, die zählt. Wir sind einzig und allein durch Glauben und Vertrauen, dass Jesus diese Gerechtigkeit für uns vollbracht hat, errettet. Wir können nichts mehr hinzufügen. Was das Werk am Kreuz jedoch für uns am Alltag bedeutet, ist, dass wir befreit wurden und befähigt wurden, das Gesetz nachzugehen und mit ganzem Herzen freudig, freiwillig zu folgen. Weil das Gesetz gut ist und unser neues Herz nach dem Guten strebt. Der Sabbat sowie die Ehe wurden im Garten Eden schon eingesetzt, vor dem Sündenfall. Und als Jesus die Frage der Ehescheidung seinen Gegnern beantwortete, weist er genau auf diese Einsetzung zurück und weist darauf hin, dass es für alle Zeit gültig ist. In Bezug auf den Sabbat ist daher auch nicht anders. Auch da wird Jesus konfrontiert und er sagt auch wiederum, dass der Sabbat gut ist und für den Menschen geschaffen wurde. Jetzt mag der Einwand vielleicht kommen, aber was ist mit Vers 17? Die ein Schatten sind der zukünftigen Dinge, der Körper aber ist der Christus. Ist der Sabbat dann nicht hinfällig mit dem, was Jesus Christus am Kreuz getan hat und sein Kommen? Lasst uns das anschauen, indem wir diese Auflistung der drei Begriffe uns nochmal anschauen mit dem, was ich jetzt gerade über den Sabbat gesagt habe. Erstens steht der Sabbat in der Auflistung in einer Pluralform, also Sabbaten. Das war jetzt nicht ungewöhnlich für die Juden, den siebten Tag, den Sabbat, weil er regelmäßig aufkommt, in der Pluralform zu verwenden. Aber der Gebrauch der Pluralform gibt uns einen Hinweis in Zusammenhang mit den anderen Begriffen, wie es zu verstehen ist. Diese Gruppierung von den drei Worten ist auf eine Art ein Sammelbegriff und etwas, das aus dem Hebräischen kommt. Und Paulus, der sich mit der hebräischen Schrift gut auskannte und jetzt besonders die Juden anspricht, weiß auch, dass die Juden das verstehen werden. Und zwar kommt es öfters im Alten Testament vor, in dieser Reihenfolge oder auch in genau der umgekehrten Reihenfolge, also Sabbate, Neumonde und Feste oder Feste, Neumonde und Sabbate. Und ich lese jetzt nur zwei Stellen vor, 1. Chronik 23, Vers 13. 1. Chronik 23, Vers 13. Die Söhne Amrams, Aaron und Mose, und Aaron wurde abgesondert, dass er als hochheilig geheiligt würde, er und seine Söhne in Ewigkeit, um vor den Herrn zu räuchern, ihm zu dienen und seinen Namen zu segnen in Ewigkeit. Gut, ich muss mich für 1. Chronik 23, sorry, 31, nicht 13. Und um alle Brandopfer dem Herrn zu opfern an den Sabbaten, an den Neumonden und an den Festen, nach der Zahl, nach der Vorschrift darüber. Die zweite Stelle ist Nehemia 10, 33. Nehemia 10, Vers 33 bis 34. Und wir verpflichten uns dazu, uns den dritten Teil eines Schekels im Jahr für den Dienst des Hauses unseres Gottes aufzuerlegen. Für das Schichtbrot und das beständige Speiseopfer und für das beständige Brandopfer und für das der Sabbate und der Neumonde und der Feste und für die heiligen Dinge und für die Sündopfer und Sühnung zu tun für Israel und für alle Werke des Hauses unseres Gottes. Das war eine gängige Art, wie die Juden über alle Feste geredet haben. Also um alle Feste zusammenzugreifen, sagten sie einfach die Feste, Neumonde und Sabbate. Das war die jährliche Feste, die monatlichen Feste und die wöchentlichen Feste. Und diese Feste gehörten alle zu den Zeremonialgesetzen. Das Wort für Sabbat in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament wird nirgends sonst von Paulus verwendet, außer in dieser Stelle im Kolosser mit diesen anderen zwei Begriffen zusammen, Feste und Neumonde. Hier ist also mit dem Sabbat der gemeint, der durch das Zeremonialgesetz gegeben wurde und nicht der Sabbat, der in der Schöpfungsordnung liegt. Also in der Schöpfungsordnung hat Gott am siebten Tag geruht und damit auch den Sabbat eingesetzt. Und später, als das Volk entstanden wurde, kam es nochmal zu den Zeremonialteilen, die dann zu diesem Sabbat zugetan wurden, wo es viele Gesetze und ausführlich dann darüber beschrieben wird. Wie passt es dann mit dem Vers 17? In Christus sind doch alle Dinge erfüllt. Die sind ein Schatten von dem, was kommen sollte. Und das war Christus. Wie passt es jetzt zusammen? Die Erfüllung, die durch Jesus Christus kommt bezüglich des Sabbats, hat schon begonnen. Diese ewige Ruhe, auf die wir warten, hat schon begonnen. Aber wir leben in der Zeit von schon jetzt, aber noch nicht. So wie die Ehe auch ein Bild auf das sein wird, was wir im Himmel haben, dass wir im Himmel vereint sein würden mit Christus, was jetzt schon ist, aber im Himmel dann vollkommen sein wird. So ist es auch mit dem Sabbat. Wir haben jetzt schon die Sabbatruhe, aber im Himmel wird es vollkommen sein. Also ist durch diesen Vers tut der Paulus jetzt nicht den Sabbat außer Kraft setzen, sondern weist er auf die Zeremonialgesetze, die die Juden einhalten wollten. Mit diesem ersten Punkt soll deutlich werden, wenn wir unser Ziel wieder vor Augen haben, in der Beziehung Gottes zu wachsen, dass die Gesetze, die Christus erfüllt hat, uns nicht in der Beziehung zu Gott helfen, dass wir darin wachsen. Oder sonstige Regeln, die wir als Christen hinzutun, wo wir dadurch meinen, angeblich bessere Christen zu sein oder vollkommener zu sein. Und hier sollt euch, sagt Paulus, nicht richten lassen von solche, weil ihr Christus habt und in ihm zur Fülle gebracht worden seid. In Christus ist ein Christ frei. Es geht nicht im christlichen Glauben in erster Linie um Gesetze zu halten. Was viele heutzutage denken, der christliche Glaube, der schränkt mich doch nur ein. Ich kann nicht so frei leben, wie ich will. Wer nicht versteht, dass es hier um etwas viel Besseres geht, der hat noch nicht die Wahrheit erkannt und verstanden, worum es im christlichen Glauben geht. In Christus sind wir wirklich frei. Das war der erste Punkt. Wir wachsen in unsere Beziehung zu Gott nicht durch eine Absonderung wegen Gesetzlichkeit. Der zweite Punkt ist, ein Wachstum in der Beziehung zu Gott findet auch nicht durch eine abgesonderte Geistlichkeit statt. lesen wir Vers 18. Niemand bringe euch um den Kampfpreis, der seinen eigenen Willen tut, in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat, grundlos aufgebläht von dem Sinn seines Fleisches. Die Sprache des Kampfes greift wieder auf das Bild zurück, welches Paulus schon in dem gleichen Kapitel verwendet, in Vers 1. Er sagt, dass er für sie kämpft. Und jetzt warnt er sie vor solchen, die sie um den Kampfpreis bringen wollen. Sie sind wie ein Schiedsrichter, der ein Urteil fällt, ob sie den Preis bekommen sollen oder nicht. Aber Paulus warnt ihnen, dass solche einen anderen Maßstab haben und der nicht kompatibel ist mit dem, was sie kennengelernt haben. Sie führen dazu, dass sie disqualifiziert werden. Und dieser richtende Charakter kommt von denen, die eine falsche Demut haben und Engel verehren. Diese zwei Sachen werden mit einem, der seinen eigenen Willen tut, eingeleitet. Was ist damit gemeint? Wenn wir die restliche Beschreibung von eigenem Willen weglassen und da weiterlesen, von was er nicht macht. Also er macht seinen eigenen Willen und was macht er nicht? Der seinen eigenen Willen tut und nicht, Vers 19, und nicht festhaltend das Haupt. Also das, diese zwei Dinge resultieren daraus, also die falsche Demut und die Engelverehrung, resultieren aus seiner eigenen Vorstellung und bleiben nicht unter der Autorität des Hauptes. Was aber auch auffällt, ist, dass es hier nicht etwas ist, das sie von anderen Christen verlangen. Sie verlangen nicht, dass die anderen Christen diese falsche Demut haben oder diese Verehrung der Engel durchführen. Die Anforderung ist an sich selbst. Das ist, was sie von sich selbst fordern. Im Grunde sagt es nicht, dass die anderen dies und jenes machen sollen, sondern sie behaupten, mein Weg ist besser als euer Weg. So wie ich mein Glauben lebe, ist geistlicher, ist besser als eurer. Schaut mal, was ich alles kann. Mein Weg, den ich gewählt habe, der bringt mich an Ziele, die ihr nie erreichen werdet. Lasst uns also diese zwei Sachen anschauen. Zuerst diese falsche Demut. Viele folgen die Auslegung, dass dieser Begriff auch in der griechischen Übersetzung verwendet wird, also von dem Alten Testament verwendet wird und öfters vorkommt. Und dass hier mit der falschen Demut das Demütigen der Seele gemeint ist. Oder besser gesagt, das Kasteien der Seele. Das lesen wir zum Beispiel in Psalm 35, Vers 13. Da würde ich auch hier zwei Stellen lesen. Psalm 35, Vers 13. Ich aber, als sie krank waren, kleidete mich in Sacktuch. Ich kasteite mit Fasten meine Seele und mein Gebet kehrte in meines Innersten zurück. Also der Begriff, der hier für das Kasteien mit Fasten meine Seele, ist das gleiche, was auch im Kolosser verwendet wird. Oder Jesaja 58, Vers 3. Jesaja 58, Vers 3. Warum haben wir gefastet und du hast es nicht gesehen? Unsere Seelen kasteit und du hast es nicht gemerkt. Siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt all eure Arbeiter. Auch hier wieder das, unsere Seelen kasteit. Das ist der gleiche Begriff in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, das auch hier im Kolosserbrief verwendet wird. Diese Menschen meinten also, durch Selbstkasteiung, was sich in Fasten und Enthalten von anderen Dingen sich äußerte, sich geistlich besser, dass sie geistlich besser sind oder bessere Fortschritte machen. Und das führte vielleicht dazu, dass andere gedacht haben, boah krass, ich will auch geistlichen Fortschritt machen. Und wenn geistlicher Fortschritt bedeutet, das zu machen, was diese Menschen machen, dann müsste ich das auch machen. Jedoch ist diese geistliche Kasteiung eins, das den Mensch wieder im Mittelpunkt stellt. Und daher die Art und Weise, wie sie geistlichen Wachstum sucht und danach strebt, wird nicht funktionieren. Und das ist so ähnlich wie, was Jesus über den Pharisäern redet. Wenn sie fasten oder wenn sie beten, machen sie es, sodass andere es alles mitbekommen. Oh, denken dann die Menschen, die sind doch so geistlich, da werde ich niemals hinkommen. Dann haben sie diese Menschen von dieser falschen Demut dann auch der Verehrung der Engel zugewandt. Und dieser Teil ist nicht so eindeutig, was gemeint ist. Haben sie Engeln angebetet, was für die Leute damals, für die mit dem jüdischen Hintergrund, sehr unüblich wäre. Also das kannten sie selbst vom Jüdischen nicht. Jedoch gab es auch zu der Zeit Heiden, die den Inhalt vom jüdischen Glauben so grob übernommen haben und Engeln angebetet haben. Und das quasi mit ihrem eigenen Verständnis vermischt haben, sodass die Engeln für Gunst quasi angebetet haben und versucht, Engeln der Missgunst irgendwie zu besänftigen. Dies hatte bestimmt eine gewisse Prägung in der Gemeinde in Kolossee, jedoch finde ich das, was am besten passt, was im gesamten Vers deutlicher wird. Und zwar, dass sie hineingesehen haben, wie Engeln anbeten und dann dies nachgemacht haben. Oder in ihrer Anbetung dachten oder verspürten, dass sie mit den Engeln Gott anbeten. Dies ist in sich nicht verwerflich, würde man sagen. Uns begegnet das auch in verschiedensten Arten und Weisen. Wir haben schon mal vielleicht gehört, Leute, die darauf bestehen, dass du nur wirklich geistlich bist, wenn du in Zungen reden kannst. Oder nur wenn du bestimmte Geistesgaben hast, nur dann tust du richtig anbeten und bist ein wahrer Christ. Oder es gibt vielleicht bestimmte Anbetungen, in denen du dich einlassen kannst, wo du ein außerkörperliches Erlebnis erfährst. Und dadurch tun sie sich absondern und sagen, wir sind besser als die anderen. Wir sind geistlicher. Jedoch wie im ersten Punkt der Gesetzlichkeit verhält es sich hier mit der Geistlichkeit nicht anders. Die meinen, dass sie besser sind, mehr echte Christen als die anderen. Und diese Absonderung war etwas, das für eine Gemeinde und für einen persönlich ganz gefährlich ist. Und der letzte Teil fasst es ganz gut zusammen, von Vers 18. Dieses Denken ist fleischlich. Es richtet sich nicht nach dem, was Gott will, sondern sucht sich selbst zu erheben, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Auch wenn sie meinen, aus Glauben allein gerettet zu sein, denkt sie jetzt, dass sie in der Nachfolge, in der Anbetung, durch eigene Leistung, durch eigene Kasteiungen Gott anbeten können. Sie meinen, demütig zu sein, aber Paulus sagt ganz klar, sie sind eigentlich grundlos aufgeblasen. Was diese zwei Punkte so gefährlich macht, ist nicht per se das Einhalten der Gesetze oder die nach Geistlichkeit zu streben, sondern diese zwei Punkte haben ein Denkmuster der Parteiungen. Sie sondern sich ab, weil die Leute dachten, dass sie besser sind als andere und es besser machen. Diese Erheblichkeit kam auch in den Philosophien vor, die in Kapitel 2 auch schon erwähnt wurden. Das hat dazu geführt, dass sich Leute abgesondert haben, sich von den anderen getrennt haben. Aber wie wir schon gesehen haben, wurden wir gemeinsam berufen in Christus, ihm nachzufolgen. Und wir brauchen einander im Kampf zu bestehen, um gemeinsam in der Beziehung zu Gott zu wachsen. Und das findet in der Abhängigkeit von Christus statt. Und so komme ich zum dritten Punkt. In der Abhängigkeit zum Christus erfahren wir wahren Wachstum. Vers 19. Und nicht festhalten das Haupt, aus dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Sie halten nicht an das Haupt. In den Briefen von Paulus ist klar, dass Christus dieser Haupt ist. Selbst im Kolosserbrief erwähnt er es in Kapitel 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Das bedeutet, dass jeder, der hinzugetan wird, Teil dieses Leibes bildet. Und wir brauchen einander. Genau wie eine Hand seinen Arm braucht um auszustrecken, wie die Augen die Füße, wie die Füße die Augen brauchen, um zu sehen, wo er hinlaufen soll. Wir brauchen einander. Aber mehr als alles brauchen wir ein Haupt. Ein Körper braucht einen Kopf. Die Zentrale, von dem alles ausgeht. Er gibt an, wie wir handeln sollen, wie wir uns fühlen sollen, wie wir uns freuen sollen, trauern sollen, wie wir Gemeinde bauen sollen. Er gibt vor, wie wir sein Wort predigen sollen, wie wir miteinander umgehen sollen. Das und wie wir Gemeindezucht üben sollen. Aber er ist auch derjenige, von dem wir alles bekommen. Er weiß, wie es uns geht, was uns mangelt. Er gibt Trost, Frieden, Freude, Erfüllung, wie es sonst kein anderer tun und geben kann. Er gibt uns die geistliche Nahrung, die wir nötig haben. Er hat uns zusammengestellt. Und wenn wir wachsen wollen, dann gilt es, dass wir gemeinsam uns an das Haupt festhalten. Wie machen wir das? Indem wir uns nicht abwenden und andere Sachen nachgehen. Indem wir nicht denken, wir könnten jetzt aus eigener Kraft noch den letzten Teil unseres Lebens schaffen. Und der Wachstum, den wir erfahren, der ist einer, der von Gott gewirkt ist. Wir waren nicht verantwortlich dafür, dass wir zum Leib hinzugetan wurden. Wir sind auch nicht diejenigen, die diesen Wachstum von uns selbst schaffen. Es ist ein Wachstum, das von Gott wächst, das von Gott bewirkt ist. Und fast immer, geschieht dieser Wachstumsprozess, indem wir durch Leid gehen. Indem wir gemeinsam durch Situationen gehen und durchleben, die uns dazu zwingen, enger zu rücken. Die Bänder, die schwach geworden sind, zu stärken. Die Gelenke, die eingerostet sind, wieder zu bewegen. Und im Gegensatz zu das Aufgeblasensein der Juden damals und die Menschen, die sich abgesondert haben, sagt Paulus in Korintherbrief: Wenn sich jemand rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wo er Jeremia zitiert, und da möchte ich auch das Zitat noch lesen: Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Wie findet dieser Wachstum statt? In der Gemeinde, in der wir gemeinsam Christus erheben. Wo es in der Anbetung um ihn geht. Nicht, welche Gaben wir zum Ausdruck bringen oder versuchen, auf besondere Art und Weise uns auf uns Aufmerksamkeit zu ziehen. Wenn Christus das Haupt als Haupt geehrt wird, findet wahrer, gesunder Wachstum statt. Wenn wir uns wie die Juden durch etwas kennzeichnen wollen als Christen, dann dadurch, dass wir geistlich gesunde Körper sind, welche sich fest an Christus halten und dadurch zahlenmäßig, aber auch geistlich wachsen. Amen.